Meine Damen und Herren, wir sind ein weiteres Mal angetreten, um uns nette Anekdoten aus der Spielebranche erzählen zu lassen. Und heute habe ich wieder mal einen Freund von mir angeschleppt, nämlich den Khalil Böller. Und der Khalil war früher mal Inhaber eines Spieleshops, er war mal Indie-Spielehändler quasi. Khalil, grüß dich.
Ja, grüß dich. Servus, wie man in München sagt.
Genau, man hört schon, ne, du bist eher so aus der schwäbischen Ecke.
Ja, also ich komme ursprünglich aus Stuttgart und als Schwabe behält man sich natürlich auch in einer Stadt wie München so ein bisschen lokalkoloriert und sein Schwäbisch. Ich meine, jeder weiß ja, wir Schwaben sind überall beliebt. Frag doch nur die Berliner.
Da kann man jeden eigentlich fragen.
Ja. Gott sei Dank gibt es da noch die Sachsen. Also die dürften noch unbeliebter sein. Aber wie gesagt, lokal koloriert wird behalten natürlich.
Bundesweit betrachtet wahrscheinlich die Bayern auch noch.
Ja.
Könnte man sich vorstellen zumindest. Ich bin gespannt. Du warst also mal eine ganze Weile Indie-Spielehändler. Das heißt also, ich kann mir erstens vorstellen, du hast bestimmt fantastische Kundengeschichten auf Lager, aber zum anderen kannst du uns ja vielleicht auch irgendeine Geschichte aus deinem Händlerleben erzählen, die uns so ein bisschen hinter die Kulissen schauen lässt, wenn man, na, wie ist denn das gewesen, wenn man nicht mal so Indie-Spielehändler gewesen bin?
Naja.
Ich bin gespannt. Schießen Sie mal los, Herr Böller. Erzählen Sie mir mal, was das mir einen Einblick in dein Leben gibt, also dein vergangenes Leben.
Also, als Indie-Spielehändler ist es natürlich schon so, dass die wenigsten Indie-Spielehändler von den Publishern direkt beliefert werden. Dafür ist einfach das Umsatzvolumen, was man damit erreichen muss, zu groß. Deswegen gehst du natürlich über einen Großhandel, der natürlich oft nicht so gute Konditionen hat, wie es die Hersteller haben oder wie es die Flächenmärkte haben, was eine Nummer für sich ist. Deswegen ist als Spielehändler natürlich, als Indie-Händler natürlich immer der ewige Kampf, wie man sich gegen die Großen auch irgendwo stemmt, oder die ja oft gerade auch bei AAA-Titel natürlich mit Preiskampf überziehen, Titel, die sich eigentlich normal verkaufen würden, mal eben zum Release gleich mal 20 Euro billiger machen, wo du dann natürlich als Indie-Händler dein Nachsehen hast. Deswegen suchst du dir natürlich die Nische. Die einen machen es auf Retro, haben wir auch ein bisschen gemacht. Dann natürlich ist es ein großes Thema Gebrauchtspiele. Das macht ja inzwischen auch eine große Kette, die man definitiv nicht als Indie bezeichnen kann.
Der Mann redet von GameStop.
Ja, genau. Der Mann redet von GameStop. Und natürlich, großes Thema war lange in meiner Zeit, ist jetzt nicht mehr ganz so, ungeschnittene Geschichten und Street Day Release-Vorteil, weil wir Indies eben uns nie groß an Release-Daten halten müssen, was auch zum Teil daran liegt, woher du Ware beziehst. Wenn du von einem holländischen Spielegroßhändler Ware beziehst, der will von dir nicht, dass du ein Street-Embargo unterschreibst. Was natürlich für die Flächenmärkte oder so immer dann doch ein Nadelstich ist, wenn du dann doch einen Titel 3-4 Tage früher da hast. Also das ist halt, was der Indie-Händler macht, ums Überleben kämpfen, seine Nische suchen und halt gucken, wie er sich gegenüber den Flächenmärkten mehr oder weniger behauptet. Und das kann dann schon auch lustig sein. Da kannst du schon mal ein paar hundert Kilometer fahren mit dem Auto, um GTA 4 abzuholen von einem befreundeten Spieleladeninhaber, der wiederum zum Großhändler gefahren ist, quasi Strecke halb, dann wieder zurückfahren, Samstagabend um 11, weil du weißt, da warten schon deine Kunden im Laden und sozusagen einen kurzfristigen Mitternachtsverkauf dann zu machen. Das ist eine klassische Indie-Geschichte einfach, sich nicht an Release-Geschichten halten und gucken, wo man seinen Vorteil dann auch daraus hat. Und natürlich das Thema indizierte Spiele, was ja natürlich jetzt nicht mehr ganz so groß ist, wenn ich mal schaue, was inzwischen
Indie-Händler-Staffellauf war das dann, ja? Der eine holt es aus Holland, der nächste holt es dann von ihm.
Das hast du natürlich nur bei bestimmten Titeln gemacht, bei einem GTA, wo du gewusst hast, also bei einem Titel, wo die Gefahr immer groß war, dass die Flächenmärkte, Amazon, die Großen eben da einen Preiskampf machen, wo es dann nur noch darum geht, Marktanteile sich zu holen. Die haben natürlich auch andere Methoden, wie sie dann zum Teil wieder an das Geld kommen. Zum Teil haben die einfach viel bessere Konditionen. Oder du hast halt, du kriegst halt, wenn du Mediamarkt oder Saturn bist, halt einen Werbekostenzuschuss, wenn du das entsprechend machst. Da hast du als kleineres Nachsehen. Da hast du natürlich, machst du da so einen Staffellauf und nimmst das auf dich und telefonierst drum, wo kriege ich da noch Exemplare her? Welcher Großhändler hat zuerst? Hole ich mir das Ganze per Express? Und ich meine, es ist ja auch nicht so. Also das ist auch was, was mich immer in der Videospielwelt fasziniert hat, was Leute auf sich nehmen, wenn sie Bock auf ein Spiel haben. Also,
das ist auf der jeder Gamescom zu bewundern, wenn du siehst, dass Leute in der Schlange stehen, wo schon hinten so ein Schild hochgehalten wird, ne? Ab hier 4 Stunden, um 10 Minuten spielen zu können.
Ja, Wahnsinn. Und ich meine, da fällt mir so spontan natürlich auch ein Street Day ein, den wir gebrochen haben und was sich dann auch irgendwie über dunkle Kanäle rumgesprochen hat. Und ich dann tatsächlich einen Kunden hatte, der von 300 oder 400 Kilometer her, weil es bei ihm nichts in der Ecke gab, sich in ICE gesetzt hat, weil er unbedingt Call of Duty spielen wollte, weil wir das, glaube ich, 3 oder 4 Tage vor offiziellem Release da hatten. Und ich meine, wenn jemand halt 3-4 Stunden mit dem Zug unterwegs ist, um sich ein Spiel zu kaufen, ich meine, hey, that's the spirit. Oder eben der Kunde, der wirklich ab 4 Uhr nachmittags bei dir im Laden sitzt, bis um 8 Uhr darauf hofft, dass dass eins der zurückgelegten Exemplare nicht abgeholt wird und er damit heimgehen kann.
Oh Mann, ich darf da gar nicht drüber lachen, weil es als Mortal Kombat Deception rausgekommen ist, glaube ich, auf PS2, bin ich nämlich von Fulda aus nach Offenbach gefahren, was immerhin auch, glaube ich, 150 Kilometer oder sowas gewesen sind, ja? Ja. Weil der, ich weiß nicht, ob du den kennst, der Ossi aus dem PCX-Forum.
Ja, ja. Klar kenne ich den.
Der hatte das halt einen Tag vorher. Was sollte ich denn machen? Ich hatte ja keine andere Wahl. Also bin ich tatsächlich nach Offenbach geschippert, ja, hatte das dann halt bei ihm dann so quasi über Foren Privatnachricht vorbestellt und hab mir das da abgeholt, bin wieder zurückgefahren. Also die ganze Fahrtdauer hat natürlich auch nochmal 5 Stunden oder so von diesem Zeitvorteil abgezogen, aber ich wollte dieses verdammte Spiel haben. Ja. Also sofort.
Ja, also das ist schon so ein Tanz mit diesen Embargo-Geschichten und ich bewundere da auch die Zähigkeit eines manchen Videospielers, was er auf sich nimmt, damit er ein Spiel am Release-Tag hat. Und ob es jetzt 300 Kilometer Zugfahrt ist oder eben den ganzen Tag im Laden rumsitzen oder, ich hatte ja die Geschichte mit GTA erwähnt, ich habe keinen Führerschein, das war tatsächlich ein Kunde von mir, der mich immer gesagt hat, okay, ich bezahle das Benzin natürlich, der mich da nach Trier gefahren hat, um da GTA 4 in Empfang zu nehmen. Und ich meine, das ist halt echt mal echte Liebe zum Spiel. Und ich mache jetzt nichts mehr in Videospielen, aber das ist auch was, was ich tatsächlich so ein bisschen vermisse. Diese Nerdheit, diese extreme Liebe zum Spiel und ist das Freakige, was du halt da oft auch drin hast und was du da halt auch einfach mit deinen Kunden erlebst. Ich meine, klar, du hast natürlich auch immer die Konkurrenz im Nacken, die natürlich nie begeistert ist, wenn du dich eben zum Beispiel nicht an eine EVT gehalten hast, also einen Erstveröffentlichungstermin. Und die dann auch so netterweise dir tatsächlich Testkunden vorbeischickt.
Also, das musst du erklären, was ist ein Testkunde?
Ja, also das war auch wieder GTA 4, das war auch wieder Call of Duty. Und Call of Duty ist tatsächlich eine Geschichte, wo es echt auch ein bisschen war und wir lange überlegt haben und tatsächlich die Ware damals dann von einem Händler bezogen haben, wo eben kein Embargo und nichts drauf waren, wir nichts unterschreiben mussten, damit halt safe waren. Und unweit von uns hat zu diesem Zeitpunkt, glaube ich, ein halbes Jahr, ein Jahr, auch eine große Videospielkette ihren Laden aufgemacht. Und zum Teil, das ist dann wieder ein bisschen schade, haben sich die Mitarbeiter aus ehemaligen Kunden dann auch rekrutiert. So. Übrigens, die Kunden, die als erstes normalerweise in der Schlange gestanden sind, wenn ein Spiel neu rauskam oder wenn du es 4 Tage früher hattest, die haben dann da teilweise angefangen zu arbeiten. Und bei diesem Call of Duty, ich weiß nicht mehr genau, welcher Teil es war, es könnte Modern Warfare 2 gewesen sein, kam halt besagter Kunde, kam er rein, hat sich so umgeschaut, so ganz unauffällig, also wo ich schon gedacht habe, alles klar, noch auffälliger geht's natürlich nicht. Ich meine, das stellst du dann auch nicht ins Regal oder so, weil an dem Tag die Titel, die du da hast, die sind weg. Dass sich dann so umschaut und so ganz fragen und dann auch immer einen langen Hals kriegt, wenn du irgendwas bezahlst. Und was er nicht wusste, dass er frisch beim GameStop angefangen hat. Und es war das wohl so, dass tatsächlich aufgrund des damaligen Store-Managers, den es da aber jetzt auch nicht mehr gibt, muss man fairerweise sagen, er dahin geschickt worden ist zu uns nach dem Motto, besorg uns mal das Spiel, weil wir drücken diesen kleinen Indie-Spielladen, bei dem ich immer meine Spiele eigentlich gekauft habe, drücken wir eine Abmahnung rein, weil er sich nicht ans EVT gehalten hat. So ist die Videospielbranche. Manchmal.
Also geil, also der Undercover-Käufer, der ehemalige Stammkunde.
Ja, also der Store-Manager war auch ein ehemaliger Stammkunde übrigens. Der uns übrigens auch noch Geld geschuldet hat, was dann noch eine andere Geschichte ist, wenn du dann mitbekommst, dass jemand, der bei dir regelmäßig reingekommen ist und dann auch zu den Stammkunden gehört hat, die mal ein Spiel mitnehmen konnten oder auch zwei oder drei und dann halt das beim nächsten Mal gezahlt haben, der kam halt irgendwann nie wieder und irgendwann sind wir tatsächlich drüber gestorben und ich meine, hey, das ist doch dieser Mann, der uns dieses Geld noch schuldet, der da jetzt als Store-Manager steht, der da uns tatsächlich ans Knie ficken wollte. Das ist dann so die ein persönlicher Höhepunkt.
Das ist natürlich bitter. Wobei man hört ja so einiges über die Gehälter bei GameStop, vielleicht konnte das auch einfach nicht bezahlen. Wer weiß.
Ja.
Aber du bist als Ex-Händler, da muss ich dich natürlich fragen, was war dein dreistestes Kundenerlebnis?
Ah, Kunden ist natürlich so ein Ding für sich. Ich muss sagen, was ich an diesem Job lieb, und ich mache das heute auch noch, ist natürlich, dass du viel mit Menschen zu tun hast. Und wenn du viel mit Menschen zu tun hast, dann hast du natürlich auch, du lernst Sotte und Sotte einfach kennen. Du hast unglaublich liebe, nette Kunden, aber du hast, wie das tatsächlich auch echt Kundschaft, die dreist ist. Ich meine, das geht dann schon im Kleinen los. Gute Stammkunden natürlich, die dann ein Spiel nach zwei Tagen bringen und sagen, ja, du, es hat mir nicht gefallen und ich habe es bloß kurz angespielt, du tauschst es anstandslos um und durch einen Zufall siehst du, weil er bei dir in deiner Friendlist ist, bei Xbox, dass er guckst du abends und siehst, hoppla, wie hat denn der 1000 Gamerscores, wenn er dieses Spiel nie komplett durchgespielt hat.
Das muss man kurz erklären für die Menschen, die keine Xbox besessen haben. Also bei den Xbox-Spielen ist 1000 Gamerscore eigentlich alles, was man bei den meisten Spielen rausholen konnte über die Achievements. Also das ist quasi durchgespielt mit allen Nebenaufgaben.
Ja, und das dreisteste, also mein persönlich dreistestes Erlebnis, was ich wirklich hier hatte, ich meine, Einzelhandel wird gestohlen, aber es gibt Diebe, die sind so dreist, das glaubst du einfach nicht. Ich hatte einen jungen Mann bei mir, der auch zu regelmäßigen Kunden bei mir gehört, der auch immer mal wieder kam und sich nach Spielen umgeschaut hat. Und wir hatten bestimmte 18er-Titel bei uns in Schubladen, die nicht im Kassenbereich waren, wo man aufmachen konnte, die auch mit Ware bestückt waren. Ja, und da ich den jungen Mann gut kannte und natürlich ein kleiner Laden, wir haben, wenn da ein anderer Kunde im Kundengespräch ist, hast du da nicht immer einen Blick hin. Naja, jedenfalls ist er mir ein bisschen in Verdacht geraten, weil ich gedacht habe, irgendwie, wenn der da ist, jetzt haben wir natürlich kein elektronisches Warenwirtschaftssystem gehabt, sondern da hast du dann tatsächlich nur so, wird schon passen und ja, wahrscheinlich hat das der Kollege dann irgendwie verkauft. Ja, bis eines Samstag der besagte junge Mann da war und ich dann sehr bewusst auch nicht in seine Richtung geschaut habe, ihm richtig viel Zeit gegeben habe. Ja, später ziehe ich unsere 18er-Schublade auf, haben also 4, 5, 6, 7, 8, ich weiß es gar nicht mehr, aber echt richtig, also eine richtige Ecke Spiele hat einfach gefehlt. Ich meine, da sitzt du dann da und denkst dir erstmal und fängst auch an zu brodeln. Und freust dich auch irgendwo und denkst dir, Alter, komm bei mir mal wieder vorbei. Jetzt, und dann hast du so ein Wochenende, wo du erstmal deine Frau total nervst, weil du total entnervt bist und dir überlegst, wie du an den Typ irgendwie rankommst, weil kann ja auch sein, der kommt nicht mehr. Aber manchmal mag dich das Schicksal. Weil nächster Tag, Montag, nach dem Wochenende, klingelt mein Telefon im Laden. Ja, ... ich bin's. Ich habe da ein paar Spiele zu verkaufen. Kaufst du die gerade an? Und er zählt mir ungelogen die Titel auf. Ich wusste ungefähr tatsächlich, was in der Schublade ist, weil ich da davor halt auch ein bisschen diesmal hingeschaut habe. Und ich saß mit einem wölfischen Grinsen an meinem Telefon, hab bloß gemeint so, ja, komm doch vorbei, natürlich kaufe ich die an.
Mein Gott, das ist ja wie in Skyrim, weißt du, in Skyrim hast du immer die Händler auch beklaut und ihnen ihre eigene Scheiße zurückverkauft, aber dass jemand glaubt, dass sowas in echt, unfassbar.
Ja, und der kam dann auch tatsächlich vorbei bei mir, kommt rein, ich mach dann die Tür zu, stell mich so vor die Türe. Und der packt diese Titel aus und meint dann nur so, die hat er wieder verkaufen, die hat er von seinem Cousin geschenkt bekommen. Es ist interessant, was die Leute für Cousins haben. Meine Frage war dann, ich bin da auch ein sehr diplomatischer Mensch und habe dann direkt auf den Kopf zugefragt, warum hast du mich beklaut? Junger Mann steht da hoch am Bus, ich klau nicht und bla und überhaupt. Ich so, ja, ist okay, du bleibst jetzt hier, bis die Cops da sind, weil das glaube ich dir nicht, ich weiß, dass es die Titel sind. Und habe ich dann tatsächlich auch mal hochgepokert und gesagt, und weißt du was, ich habe dich dieses Mal auch übrigens auf Kamera. Ich drehe mich um, in dem Moment drückt mich junger Mann zur Seite, rennt tatsächlich aus dem Laden raus und versucht halt durch die Fußgängerzone abzuhauen. Aber tatsächlich, keine Ahnung, ich war noch jünger, habe ich diesen jungen Mann dann auch erwischt, der sich natürlich dann auch vehement gewehrt hat, wo dann auch noch eine Drohung fiel in Richtung, ja, du weißt nicht, von wem ich das mache, pass bloß auf dich auf. Da hörst du dir dann natürlich alles an und denkst so, ja. Ja, jedenfalls, Polizei kam, Dieb verhaftet, gab auch später eine Gerichtsverhandlung, wo ich übrigens auch nicht alleine war. Da war noch ein Bereichsleiter von dem Mediamarkt, wo er ebenfalls geklaut hat. Fand ich auch echt spannend.
Ja, wenigstens da ging es fair zu.
Ja, also da war er noch dreister, da hat er quasi, kriege ich auch nicht mehr zusammen, aber hat irgendwie Hüllen, Spiele zurückgebracht, aber die Spiele haben drin gefehlt.
Aber die kontrollieren doch so.
Ja, Wahnsinn. Ich habe mehr am Markt gearbeitet. Ich kann das sagen, nicht immer.
Okay.
Jedenfalls, jetzt muss ich aber noch eins los. Also, was man fairerweise sagen muss, und das ist was, was ich wirklich sage, da ist es auch ein bisschen so ein Happy End. Ich meine, du hast ja oft mit Kriminellen zu tun, die natürlich auch vom kleinen Laden, die bis zu Junkies, die dich beklauen wollen. Aber der junge Mann, und das muss ich wirklich sagen, das fand ich dann auch im Nachhinein ein sehr schönes Erlebnis, der kam so anderthalb Jahre später bei mir wieder im Laden vorbei. Und ich meine, der hatte natürlich Hausverbot auf Lebenszeit, aber kam dann rein und gemeint, du, ich weiß, ich habe Hausverbot auf Lebenszeit, ich möchte auch gar nicht groß rummachen, wegen dem Hausverbot ist okay, ich möchte mich bloß bei dir entschuldigen, weil ich weiß, ich habe da damals echt extrem Scheiße gebaut, ich war mit den falschen Leuten zusammen, habe jetzt eine Lehre angefangen, bla 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 bla. Was ich geil fand, war einfach, dass der Typ sich tatsächlich nochmal in den Laden getraut hat und sich einfach entschuldigt hat. Das ist was, wo ich echt mal meinen Hut vorziehe.
Das ist ein schönes Heavy End, das gefällt mir. Aber es kam nicht raus, dass er für die Stuttgarter Videospiele-Mafia arbeitet, ja? Und du hast auf einmal einen Pferdekopf vor der Tür
gefunden. Nee, Gott sei Dank nicht. Das ist dann wieder eine andere Geschichte.
Hast du da je drüber nachgedacht? Also wenn dir so ein Typ sagt, du weißt nicht, für wen ich das mache, nimmt man das sofort als, ja, labert er nur? Nee. Oder hast du danach erstmal zwei Tage gedacht, und was, wenn doch?
Nee, das denkst du irgendwann immer, weil in so klassischen, also ich mache ja schon lange Handel und also in klassischen, also in gerade so in so Nummern, wo du auch An- und Verkauf machst, also aus Sachen einkaufst, da hast du natürlich auch mit Klientel zu tun, was halt unfreundlicher wird, die zum Teil unfreundlich werden, wenn du ihnen irgendwie einen Preis nennst und sie der Meinung sind, hey, für FIFA 6, 2006 möchte ich aber gar noch 50 Euro. Und die dann auch ziemlich wirsch reagieren können. Und natürlich gibt's da eine Menge Leute, die dir dann auch irgendwann drohen und sagen, pass bloß auf und du weißt nicht, wen ich kenne, pass bloß auf, mit dem ich vorbeikomme. Ich habe dann immer gesagt, alles klar, weißt du was, stell dich einfach in die Schlange der Leute, die das schon zu mir gesagt haben. Die geht da hinten irgendwo am Hauptbahnhof in Stuttgart los. Das dürfte so 3 Kilometer weg sein. Und natürlich, du hast auch irrsinnig viel mit so Laberbacken zu tun, die auf einmal geredet und Spiele zu Hause haben, die noch nie erschienen sind. Ich habe zweimal den Inhalt meiner Kasse verwettet mit bei solchen Leuten. Beim einen ging es um ein Spiel und beim anderen um die PlayStation 3. Es war schon kurz vorm Launch in Japan, zu mir damals gemeint hat, ja, er hat das Gerät ja schon mir ein halbes Jahr zu Hause und überhaupt und mir da eine totale Story erzählt. Und in der Regel hörst du dir das gutmütig an. Aber irgendwann war bei mir auch der Punkt, da habe ich gemeint, weißt du was? Da drüben ist ein Stammkunde von mir. Der kriegt es jetzt mit. Alles, was in meiner Kasse ist, kriegst du von mir, wenn du mir morgen dieses Gerät auf den Tisch stellst und einfach zeigst, dass du das hast. Ohne alles. Du kriegst sofort meine Kohle. Das hier ist mein Zeuge. Und das Krasse finde ich dann, dass viele von diesen Jungs dann auch tatsächlich nicht irgendwie sagen, ja, weißt du was, vielleicht habe ich mich geirrt, sondern der Typ hat auch gemeint, ja, oh, ich hoffe, du hast morgen eine fette Einnahme, wenn ich vorbeikomme und bla. Und da kannst du dann auch echt nur noch sagen, du, wir wissen doch beide, dass ich dich nie wieder in meinem Leben in diesem Laden hier sehen werde.
Oh Mann, sehr gut. Sehr gut, ja. Ich wusste immer, mir fehlt was in meinem Leben, weil ich nie in einem Spieleladen gearbeitet habe. Ach, das ist sehr schön. Aber jetzt konnte ich quasi ja wenigstens durch dich mal das Leben eines Spielehändlers kennenlernen. Das finde ich immer wieder wundervoll.
Gern geschehen, wundervoll. Gern geschehen.
Wie gesagt, herzlichen Dank.
Gern geschehen.
Und meine Damen und Herren, Ihnen vielen Dank fürs Zuhören. Das war's für diese Woche. Vielen Dank, dass ihr Bäcker dieses Podcasts seid. Wir hören uns nächste Woche wieder. Bis dahin.